begrüßen alle Hörerinnen und Hörer zur Folge 85 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch, aufgenommen am 30. April von Dirk Schröter und Ralf Hersel. In dieser Folge sprechen wir über den Wechsel zur freier Software im Bundesland Schleswig-Holstein. Ja, ihr habt es ja vermutlich alle in den Nachrichten mitbekommen. Schleswig-Holstein wird als digitale Vorreiterregion und als erstes Land einen digital souveränen IT-Arbeitsplatz in seiner Landesverwaltung einführen. Mit einem Kabinettsbeschluss zur flächendeckenden Einführung der quelloffenen Software LibreOffice als Standard-Office-Lösung hat die Regierung am 3. April den Startschuss für den ersten Schritt in Richtung vollständige digitale Souveränität des Landes gegeben. Weitere Schritte sollen folgen. Und über dieses Thema spreche ich heute mit Dirk Schröter, dem Chef der Staatskanzlei des Landes Schleswig-Holstein. Guten Morgen, Herr Schröter.
Guten Morgen, Herr Hersel.
Sind Sie als Chef der Staatskanzlei per Definition mit digitalen Aufgaben betraut?
Als Chef der Staatskanzlei bin ich zumindest in Schleswig-Holstein gleichzeitig Minister für Digitalisierung, also für die digitale Transformation in unserem Land verantwortlich. Das ist nicht quasi gesetzt, dass das in jedem Land so ist. Da sind die Aufgabenverteilungen unterschiedlich. Aber in Schleswig-Holstein ist das so und deshalb habe ich die Verantwortung dafür. Das hat vielerlei Vorteile, weil wir natürlich von der Staatskanzlei die Grundsätze der Politik und die Regierungsarbeit koordinieren und damit auch auf allen Ebenen fachübergreifend, ressortübergreifend Grundsätze festlegen können und Grundsätze auch vorgeben können. Und wenn man dann die Digitalisierung, die ja unweigerlich ein Querschnittsthema über alle Ressorts hinweg ist, wenn man da die Verantwortung trägt, dann hat das viele Vorteile.
Jetzt, wie ist es denn zu diesem, ich sag mal, erfreulichen Beschluss gekommen? Gab es da lange Vorarbeiten im Vorfeld?
Ja, natürlich ist so etwas, wenn man den Wechsel beschließt oder den auch vollziehen will, dann am Ende nicht etwas, was man sich in der Nacht überlegt und anderen Tag irgendwie einen Kabinettsbeschluss herbeiführt. Da sind Vorarbeiten notwendig, da ist ein langer Fokus im Bereich unserer IT auch drauf gesetzt worden und da sind Überlegungen angestellt worden. Wir haben, als wir den Koalitionsvertrag 2022 formuliert haben, das habe ich auch selbst gemacht zwischen den regierungstragenden Parteien an dieser Stelle, schon auch zwischen den Parteien eben verabredet, dass wir hier einen Wechsel herbeiführen wollen. Aber schon in den Jahren zuvor haben wir da Schwerpunkte gesetzt und die Vorarbeiten dazu geleistet. Wir haben das Thema Open Source, offene Innovation, offene Standards in unserer Digitalstrategie des Landes, die wir im letzten Jahr verabschiedet haben, fest verankert. Wir haben dazu auch entsprechende Beschlüsse im Landtag herbeigeführt, gemeinsam mit den Fraktionen. Also da sind schon vorbereitende Arbeiten notwendig und die haben wir sorgfältig vorbereitet. Und dann geht es natürlich auf die Zielgerade und das macht man dann mit einem entsprechenden Beschluss.
Ich habe vorhin von einer flächendeckenden Einführung gesprochen. Welche Behörden in Schleswig-Holstein sind denn von dem Beschluss betroffen?
Also wenn Sie sagen betroffen, so finde ich, klingt das aus meiner Sicht viel zu negativ. Welche Behörden können denn partizipieren oder können von einem Wechsel sozusagen auch Nutznießer sein und werden es auch sein? Das sind im Grunde genommen alle Landesbehörden in Schleswig-Holstein, welche unseren Landes-IT-Standard, also wir haben ja für alle Arbeitsplätze in IT-Standard entwickelt, einen Standardarbeitsplatz sozusagen, und all diese Arbeitsplätze sind davon, können davon partizipieren und werden daran teilnehmen. Dort, wo wir natürlich länderübergreifende Systeme nutzen, wird es ein bisschen schwieriger, was die Umstellung sozusagen betrifft. Aber dort, wo wir für uns selbst Entscheidungen treffen, wo wir unsere eigenen Systeme einsetzen, dort wird das entsprechend des Beschlusses umgesetzt werden. Also alle Landesbehörden. Und ehrlich gesagt hoffe ich, dass wir auch über die Landesbehörden hinausdenken, dass wir eben auch dazu kommen, mit unseren Kommunalbehörden da weitere Schritte zu gehen. Aber das ist Zukunftsmusik. Wir kümmern uns erstmal um die Landesebene.
Aber grundsätzlich wäre das dann auch für die kommunalen Behörden offen, daran teilzunehmen später.
Naja, wir haben hier ein ausgereiftes Produkt, sozusagen ausgereifte Produkte, die voll einsatzfähig sind. Und natürlich muss man darüber diskutieren und müssen sich Kommunen auch überlegen, ob sie auch im Zweifelsfall einen anderen Weg als bisher gehen. Aber nochmal, wir zeigen erstmal die volle Funktionsfähigkeit auf unseren Landesbehörden.
Zuerst soll LibreOffice als Standard-Office-Lösung eingesetzt werden. Und warum beginnen Sie damit?
Ja, wir haben natürlich verschiedene Komponenten, die es geht umzustellen. Und hier haben wir einen Entwicklungsstand erreicht, der es ermöglichte, den Umstieg auch einfach herzustellen. Die Systeme sind kompatibel, sie passen gut zueinander. Ich glaube, es ist einfach, es passt einfach von den zeitlichen Abläufen her und wir können daran zeigen, dass Open Source Software eben vollwertiges Produkt sind, das auf unseren Arbeitsplätzen einsatzfähig ist und funktioniert.
Im Beschluss ist ja von 6 Projektsäulen die Rede. Die erste haben wir schon erwähnt, also das ist das Office-Paket. In der zweiten geht es ums Betriebssystem, also Umstellung von Windows auf Linux. Dann in der dritten Säule die Kollaborationswerkzeuge, dann der Verzeichnisdienst, die Bestandsaufnahme der Fachverfahren und dann auch noch die Telefonie. Jetzt sind das parallele oder sequenziell nacheinander laufende Projekte?
Wir als Verantwortliche für die Landes-IT-Umgebung, für den Standardarbeitsplatz, betrachten wir den Umstieg auf Open Source Software ganzheitlich und haben, so wie Sie es gerade beschrieben haben, verschiedene Projektsäulen innerhalb dieses Umstiegs definiert. Und diese einzelnen Säulen werden wir parallel entwickeln und parallel auch umstellen und jeweils bei Produktionsreife in den entsprechenden Echtbetrieb auch übernehmen. Also nicht sequenziell, sondern parallel. Und trotzdem ist natürlich ein mehrjähriges Programm, weil wir einfach zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Produktionsreife erreicht haben. Aber das stört überhaupt nicht. Wir arbeiten an den Säulen Stück für Stück und parallel.
Sie sprechen von mehreren Jahren, da schließt sich meine nächste Frage an. Wie sieht der grobe Zeitrahmen aus für diese Projekte oder dieses Projekt?
Na, über LibreOffice und den Einsatz haben wir ja eben gesprochen. Ich denke, dass die Umstellung bis in den Herbst nächsten Jahres dauern wird. Wir haben jetzt 24, also September, Oktober 25, dann werden wir in den vollen Einsatz sein. Müssen dabei beachten, dass natürlich nicht alle Länder auch entsprechend umstellen, sodass sicherlich, wenn es um den Einsatz entsprechender Kompatibilitäten in Fachverfahren oder den Austausch von ja, Dateien auch mit anderen Ländern geht, dass da im Einzelfall sicherlich dann auch noch die übliche Standardsoftware, die bisher übliche Standardsoftware zum Einsatz kommen wird. Aber wie gesagt, grundsätzlicher Umstieg bis zum Herbst nächsten Jahres. Wenn wir über die Kollaborationsplattform reden, dann werden wir ab Mitte dieses Sommers in den Umstieg einsteigen und dann auch im Laufe des nächsten Jahres das abschließen. Wenn wir über die Groupware Open Exchange reden, dann werden wir da ab Anfang September den Umstieg wagen und bis auch zum Herbst nächsten Jahres es abschließen können. Unsere Telefonieplattform OSCAR wollen wir ab Oktober migrieren und dann auch spätestens, das hängt auch mit Vertragslaufzeiten und so weiter zusammen, die wir dort haben, spätestens bis 29, das läuft ein bisschen länger, das Teilthema. Dann wird es dauern. Und wenn wir über das Betriebssystem reden und den Einsatz von Linux vorantreiben wollen, dann werden wir das ab Anfang 25, da brauchen wir noch ein bisschen Vorlaufzeit, pilotieren und dann entsprechend die bisherigen Systeme ablösen. Da kann ich noch nicht ganz genau sagen, wie der weitere Zeitverlauf aussehen wird. Da sind wir dann wirklich mitten in der Frage, wie kompatibel sind denn die Fachverfahren in den einzelnen Ressorts, in den einzelnen Fachbehörden mit dem Betriebssystem. Da müssen wir dann vor allem an dem Thema arbeiten. Und zum Verzeichnisdienst kann ich noch gar keinen ganz genauen Zeitplan sagen, aber ich glaube, mit dem, was ich gerade skizziert habe, zur Kollaborationsplattform, zu Exchange, zur Telefonie und zum Betriebssystem, ist ein klarer Schritt in Richtung Nutzung von Open Source gemacht. Und auch die zeitlichen Perspektiven sind jetzt nicht so, dass das sehr, sehr lange dauern wird, sondern sehr, sehr zeitnah.
Jetzt gibt es in solchen Projekten ja bestimmte Erfolgsfaktoren und einer dieser Faktoren ist sicher die Akzeptanz der Mitarbeitenden. Sind in diesem Projekt spezielle Maßnahmen geplant, um die Mitarbeitenden abzuholen?
Ja, natürlich. Also am Ende geht es ja immer darum, dass wir eine hohe Akzeptanz schaffen und das schafft man nur mit Nutzerfreundlichkeit und mit intuitiver Nutzungserfahrung. Das darf nicht kompliziert sein. Also die Produkte müssen mindestens so kompatibel und wenn ich auf LibreOffice einmal gucke, müssen mindestens so komfortabel sein wie das, was an Microsoft-Produkten eben eingesetzt wird. Und da kann ich nur sagen, wir haben voll ausgereifte, vollwertige und entsprechend für die Verwaltung konfigurierte Produkte dort im Einsatz. Und jetzt geht es darum, dass vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert werden, das auszuprobieren, das zu nutzen. Und dann kommt ja vieles auch von selbst und gleichwohl bieten wir umfangreiches Schulungsmaterial an, Online-Schulungen, auch in Präsenz, wenn das erforderlich ist. Wir haben Handbücher. All das wird natürlich bereitgestellt. Wir haben ein entsprechendes Change Management auch mit auf den Weg gebracht. Wir schaffen Foren für Austauschmöglichkeiten. Also all das, was man aus üblichen Migrationsprojekten auch kennt, haben wir von Anfang an mitgedacht und von Anfang an auch im Übrigen auch im Kabinett mit beschlossen. Sonst funktioniert dieser Umstieg auch nicht. Aber was ganz vorne steht, ist natürlich, dass die Führungskräfte ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu ermuntern, auch Technologie einzusetzen, anzuwenden, das auch einfordern. Und dazu müssen eben die Produkte gut funktionieren. Und das sehe ich, dass das der Fall ist. Also das ist eine Mischung aus natürlich fordern und gleichzeitig anbieten und fördern, was wir da als Landesregierung auch auf den Weg bringen. Und
Jetzt kennen
Vorbild sein,
ja.
ganz, ganz wichtig, als Führungskraft auch schlichtweg Vorbild sein und auch den Einsatz für sich vorantreiben.
Jetzt kennen wir alle den Fall Limux aus München, das ist schon ein paar Jahre her. Was machen Sie anders als in München?
Na gut, ich glaube, man guckt sich schon auch an, und es ist jetzt nicht nur München, es gibt ja auch andere, die dort entsprechende Überlegungen hatten. Man guckt sich schon an, welche Erfahrungen sind dort gesammelt worden und übersetzt die für sich und macht dann ja, entsprechend eine veränderte Vorgehensweise. Also wichtig ist, glaube ich, deutlich zu machen, was das politische Ziel ist. Das politische Ziel ist einerseits Schaffen von digitaler Souveränität, also Schaffen natürlich von Unabhängigkeit, den konkreten Nutzen auch für die Digitalwirtschaft vor Ort aufzeigen, um eigentlich eine übergeordnete, auch strategische Sichtweise draufzulegen, um Mitarbeiter auch zu erklären, warum macht man etwas. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und dann ist die Voraussetzung das, was ich eben schon sagte, dass die gewohnten Funktionalitäten mindestens in gleicher Qualität und kompatibel eben mit anderen Verfahren verlässlich funktionieren. Und darauf legen wir ganz großen Wert, dass das auch entsprechend umgesetzt wird, dass diese Funktionalitäten auch verfügbar sind. Und wir setzen in, wie beschrieben, ein Veränderungsmanagement eben drauf, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mitzunehmen. Und dann darf man das, glaube ich, das Thema muss man so gestalten, dass man sagt, wir wollen dort, wo es sinnvoll ist, eben auch auf Open Source setzen. Meiner Überzeugung nach ist das mit Blick auf unsere industriepolitischen Fragen, die wir in diesem Zusammenhang auch auch vorantreiben können, also die öffentlichen Budgets nicht mehr nur für Lizenzgebühren einzusetzen, sondern für Programmierleistung vor allem auch und damit Digitalstandort stärken, eine gute Perspektive. Aber das ist ganz entscheidend, dass man diese Perspektive auch macht, dort, wo es eben sinnvoll ist mit Open Source. Manchmal mag es auch Situationen geben, wo das nicht der Fall ist. Da darf man vielleicht nicht zu ideologisch vorgehen, sondern muss gut erklären, wie man vorgeht. Und wir setzen auf Community-Versionen. Also wir versuchen jetzt keine eigenen Varianten herzustellen, sondern wir setzen auf das, was in den Communities auch erarbeitet wird, wo man auch Erfahrung gesammelt hat, wo man aus vielleicht Fehlern auch schon gelernt hat. Darauf setzen wir auf. Und setzen solche Varianten dann auch ein, konfigurieren die natürlich für die öffentliche Verwaltung, das ist ganz klar. Aber das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Man erfindet nichts Neues, Eigenes, sondern setzt auf das, was sich an anderer Stelle schon bewährt hat. Und das verbindet man eben mit den Einführungsnotwendigkeiten, die wir beschrieben haben.
Jetzt gibt es diesen Kabinettsbeschluss und dann gibt es aber auch noch das Projekt Phoenix von Dataport und es gibt den souveränen Arbeitsplatz vom CENDIS, also vom Zentrum für digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltung unter der Leitung vom BMI. Wie passt das alles zusammen? Gibt es da Zusammenhänge, Überschneidungen oder sind das alles alleinstehende Projekte?
Naja, zunächst mal gilt ja auch an dieser Stelle, dass wir ja unterschiedliche Entwicklungen, die auch vielleicht ein bisschen im Wettbewerb stehen, gar nicht verhindern wollen. Das Bessere ist der Feind des Guten. Und insofern wird ja auch aus unterschiedlichen Projekten unterschiedliche Expertise gewonnen, die wiederum in anderen Projekten eingesetzt werden können, wo man sich ja auch, wenn man dann das Netzwerk betrachtet, gegenseitig auch befruchtet durch einen Erfahrungsaustausch, sodass man natürlich unterschiedliche Entwicklungsstränge in dem Bereich auch durchaus parallel vorantreiben kann. Bundesweit wird die Umsetzung der digitalen Souveränität, jedenfalls beobachte ich das, weiter priorisiert, beispielsweise für Zentrum für digitale Souveränität CENDIS, wo wir uns als Land auch engagieren. Dort setzt man mit Open Desk ja auf eine bestimmte Entwicklung, die hat Querverbindung zu Phoenix beispielsweise. Und wir haben auch unsere Erfahrungen, die wir bei Phoenix gesammelt haben, bei unseren Entwicklungen eingebaut sozusagen oder diese Erfahrung auch mitgenommen. Eingebaut war vielleicht das falsche Wort, aber diese Erfahrung gesammelt und eben in unsere Projekte auch einfließen lassen. Und so gibt es eine unterschiedliche Befruchtung der Projekte. Und das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend an der Stelle, dass wir eine Community haben, die ständig wächst und wo ja unterschiedliche Entwicklungen auch durchaus vorangetrieben werden, die für unterschiedliche Einsatzfelder dann auch spezifisch konfiguriert sind. Und ich sehe neben CENDIS noch weitere Entwicklungen bundesweit, wenn ich mir Thüringen anschaue mit einer Kommunikationssoftware, die dort eingesetzt werden, souveränes Videokonferenzsystem, Open Talk, wenn ich mir Baden-Württemberg angucke, wo ein entsprechender Open Source Arbeitsplatz im Schulbereich eingesetzt wird, wenn ich mir auch beim Bund angucke, dass das RKI oder das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie entsprechende Pilotierung macht. So sieht man schon, dass an vielen, vielen Stellen die Projekte auch umgesetzt und eben der Einsatz von Open Source auch vorangetrieben wird. Und das macht einfach Spaß, das zu sehen. Und ich glaube, dass wir hier wirklich einen großen Schritt in Deutschland auch in industriepolitischer Hinsicht machen können, wenn wir auf bewährte Systeme entsprechend setzen und diese für die öffentliche Verwaltung nutzbar machen. Und ich gucke natürlich ein bisschen über das Thema öffentliche Verwaltung auch, ehrlich gesagt, hinaus. Das, was wir als öffentliche Verwaltung an Abhängigkeiten sehen, dem sind ja Unternehmen ganz in gleicher Weise ausgesetzt. Und deswegen können wir schon als öffentliche Verwaltung vielleicht ein Treiber auch von Innovationen in dem Bereich sein und vielleicht auch den Weg für Unternehmen, die sich noch nicht trauen, vielleicht auf solche Lösungen zu setzen, das ein bisschen vorleben und dort ja, ermuntern, auch andere Wege zu gehen. Wir jedenfalls in Schleswig-Holstein stehen durchaus auch mit der organisierten Wirtschaft im Austausch und man guckt sehr genau, was wir hier tun und ob solche Entwicklungen, wie wir sie hier in Schleswig-Holstein für die Landesverwaltung umsetzen, nicht auch ein bisschen Vorbild sein können für das, was in der Wirtschaft umgesetzt wird. Also ich sehe unterschiedliche Ansatzpunkte und freue mich, dass wir da auch unterschiedliche Ansatzpunkte haben und das ist, glaube ich, ein Erfolgsgeheimnis, weil wir nicht neue einseitige Abhängigkeiten schaffen, sondern es geht auch um eine Vielfalt, auch an dieser Stelle. Wobei, wie gesagt, die Dinge schon auch zusammenhängen und man aus unterschiedlichen Projekten auch Unterschiedliches mitnimmt und lernt.
Der Phoenix-Arbeitsplatz von Datapod, wissen Sie, ob der bereits in Schleswig-Holstein bei Landesbehörden zum Einsatz kommt?
Naja, wir haben ihn jetzt noch nicht eingeführt, aber ich kann Ihnen sagen, dass ich ihn auf meinem Rechner installiert habe und nutzen kann. Ja, das ist so. Und insofern gibt es auch da Weiterentwicklung. Ich kann jetzt dann nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich bin ja bei Dataport auch im Verwaltungsrat und kenne ja auch die Entwicklung da sehr genau. Aber wie gesagt, ich habe auch da entsprechende Testversionen bei mir auf dem Rechner liegen und kann die auch nutzen. Und das funktioniert, wenn ich das sagen darf. Da war uns ziemlich gut sogar.
Ja, sehr schön. Ja, ich denke, was unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht noch interessiert, ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen können, gibt es schon Überlegungen bezüglich des Betriebssystems, also der Distribution, Linux-Distribution, die verwendet werden soll und der Desktop-Umgebung, die zum Einsatz kommen soll?
Also natürlich machen wir uns dazu Gedanken und wir haben zur konkreten Distribution noch keine Entscheidung getroffen. Wir haben da eine Marktanalyse gemacht. Wir werden das weiter auswerten. Wir gucken uns das auch an. Klar ist das, was ich gesagt habe, dass wir einen Schwerpunkt natürlich auf die Funktionsfähigkeit und die ja, für die Anwenderinnen und Anwender auch die Benutzerfreundlichkeit legen werden und auch die Möglichkeit, verlässlichen Support dort zu haben, uns anschauen werden. Das werden wir alles jetzt zusammentragen, zusammenfassen und dann werden wir natürlich ein öffentliches Vergabeverfahren dazu machen, entsprechend unserer Anforderungen. Wir entscheiden ja nicht uns einfach so für eine Distribution, die wir einsetzen, sondern da gibt es ja Regularien gerade für einen öffentlichen Auftraggeber. Und das werden wir in den nächsten Wochen, Monaten tun, sind dann noch nicht ganz abgeschlossen und werden dann in das entsprechende Verfahren eintauchen. Mehr bitte ich um Verständnis, kann ich dazu nicht sagen, aber wir machen uns da sehr intensiv Gedanken. Die Botschaft, und das war ja die konkrete Frage, gibt es da schon eine abschließende Entscheidung? Die ist noch nicht gefallen, aber die gucken wir uns jetzt sehr, sehr genau an. Aber wie gesagt, wir haben als eine Projektsäule auch die Veränderung eben des dahinterliegenden Betriebssystems und das machen wir jetzt. Und dann glaube ich, kann man nach Schleswig-Holstein gucken und sagen, Mensch, die gehen einen ganz besonderen Weg und nehmen das Thema digitale Souveränität sehr, sehr ernst für sich.
Ja, also da kann man eigentlich nur viel Erfolg wünschen bei diesem Projekt. Herr Schröter, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Wir werden das weiter verfolgen, wie sich das entwickelt und dann zu gegebener Zeit wieder darüber berichten. Herzlichen Dank, Herr Schröter.
Ja, ganz herzlichen Dank. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Freue mich, wenn man vielleicht bei der einen oder anderen Gelegenheit einen weiteren Austausch hat, auch mit Ihren Erfahrungen, die Sie da gesammelt haben. Und ja, einen schönen Tag wünsche ich dann noch.
Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch. Ja, das war
Danke.
Folge 85 von Chapnitz Wednesday. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt über Matrix, Mastodon oder per E-Mail. Ihr wisst, wie ihr bei uns mitschreiben und mitsprechen könnt im Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche eine schöne Woche. Bis nächsten Mittwoch.